Seit dem letzten Sturmpflichtspiel am 14. Dezember gegen die Austria ist Folgendes bei den Blackies passiert. Sturm verkündete die Rückkehr von Yusuf Gazibegovic. Jürgen Säumel wurde als Trainer entlassen. Man bekam einen Korb von Ried-Trainer Maximilian Senft. Fabio Ingolic wurde als neuer Trainer bekannt gegeben. Der krempelte das Trainerteam um und holte Christoph Wittambas und Christoph Kappel an Bord. Graz verlassen hat hingegen Toci Chukwuani, der brachte aber Kohle. 4,6 Millionen zahlten die Rangers. In Sachen Stadion wollen Sturm und GAK auf einmal gemeinsame Sache machen. Und ich frage mich, wie viel Veränderungen verträgt ein Verein in der Winterpause und wo steht Sturm jetzt, Johnny?
Servus, Hannes.
Servus.
Also die große Frage war natürlich, wie viel Veränderung braucht Sturm auch in dieser Winterpause, oder die hat sich halt einfach gestellt, weil es einfach nicht mehr gut gelaufen ist hinten raus. Und da war diese Austria-Partie in Wahrheit, ja, der letzte Augenöffner, dass da irgendwo völlig der Wurm drinnen ist, dass es jetzt der Meistertrainer geworden ist, der halt dann seinen Job verloren hat mit Jürgen Säumel. War irgendwo die logische Konsequenz, war ja auch immer die Frage, ob Parensen gehen muss, ob vielleicht überhaupt beide gehen müssen. Mhm. So, jetzt ist Fabio Ingolic in Amt und Würden, ein sehr junger Profitrainer, der noch nicht die großen Erfolge im Profifußball vorzuweisen hat. Das wird sehr spannend für mich, ob er Sturm kann, weil dass er Alltag konnte, hat man ja dann schon gesehen. Aber
zum Teilen, muss man da sagen. Ja.
Weil wenn du jetzt einmal völlig isoliert einfach nur die nackten Zahlen, die Punkteschnitte anschaust von Fabio Ingolic, dann ist das natürlich nicht das große Ruhmesblatt. Mhm. Aber jetzt spielt er halt mit einem Titelkandidaten und nicht mehr mit einem Abstiegskandidaten ums blanke Überleben, sondern jetzt geht es auch darum, dass er nach vorne hin was liefert.
Komplett andere Kategorie. Wir wollen in dieser Ausgabe von Europacup auf den Status quo in Graz blicken und den Neo-Trainer Fabio Ingolic genauer unter die Lupe nehmen. Und beginnen wir vielleicht doch bei Fabio Ingolic auch mit diesem ganzen Hype. Ich meine, der ist sehr früh eigentlich als Trainer aufgepoppt in Österreich. Was sind so deine ersten Erinnerungen mit Fabio Ingolic?
Also keine große Spielerkarriere, war ja bis in die Regionalliga unterwegs als Kicker. Die Spielerkarriere hat sein Bruder gemacht, Sandro, den er ja bei Altach betreut hat, auch mit Sturmvergangenheit. Wurscht, jetzt viel zu viele Details.
Naja.
Im Bullenstall groß geworden, bei Salzburg, Liefering, Akademie. Sein Handwerk gelernt, schon mit 25 dann Trainer geworden. Galt lange Zeit, ich meine, der ist noch immer erst 33, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Galt lange Zeit als das Riesentrainertalent, eigentlich war es ein bisschen so vorgezeichnet, ja, Youth League, Liefering, dann irgendwann einmal Cheftrainer. Das ist nicht passiert und er verkörpert für mich jetzt einmal, wenn ich einfach nur Fabi Ingolic vor mir sehe, verkörpert er für mich so den Prototyp Red Bull Trainer. Das ist er definitiv. Also einer, der einfach aus diesem System herauskommt, wie es beispielsweise ein Eisler gewesen ist.
Absolut. Ich meine, 2017 bereits im Trainerstaff des FC Liefering gewesen, dann an der Seite von Gerhard Struber und Bo Svensson auch dazugelernt. Mit 2021 wurde er zum damals jüngsten Pro-Lizenz-Trainer in Österreich. Also mit 29 Jahren, das kann sich natürlich auch sehen lassen. Dann hat er eigentlich in diesem Nachwuchsbereich von Salzburg ja alles dominiert, also bei der U18-Mannschaft wirklich auch 30 Siege in 35 Spielen, 117 Tore in 35 Spielen, ist auch ein brutaler Wert. Und dann sind schon die ersten Gerüchte aufgepoppt. Ich kann mich noch gut erinnern, 2021 ja, der Abgang von Ronny Brummeier, ist er gerade Meister geworden mit Blau-Weiß Linz, sind nicht aufgestiegen, andere Geschichte der Liga 2-Historie, da ist er dann auch gehandelt worden als neuer Blau-Weiß-Linz-Trainer, dass er dann womöglich auch die Königsblauen in die Bundesliga bringen soll. Er hat sich dann aber anders entschieden, ist in Salzburg geblieben, hat dann schlussendlich auch den FC Liefering übernommen und das war für mich schon eher eine enttäuschende Phase. Du hast es gesagt, das war vorgezeichnet. Du machst Akademie, Liefering und dann Kampfmannschaft von Red Bull Salzburg, aber großer Rückschlag, finde ich, in der Karriere von Fabio Ingolic.
Absolut, weil die Ergebnisse ausgeblieben sind. Der Kader war natürlich jetzt im Vergleich zu manch anderer Liefering-Mannschaft jetzt auch nicht so überragend. Trotzdem war da ein Konaté drinnen zum Beispiel, ein sehr junger Moussa Yeo damals noch. Mhm. Also da war schon auch Qualität drinnen, auch Samson Baidoo. Aber das hat nicht funktioniert und deshalb haben sich die Wege dann auch getrennt. Dann habe ich sehr interessant gefunden, dass er eben in der Schweiz angedockt hat als U21-Trainer. Bei, jetzt muss man helfen, Grasshoppers oder FC, genau.
FC Zürich, ja.
Und also der Weg in Salzburg wurde nicht zu Ende beschritten. Das glaube ich können wir, weil eben kann auch die Ergebnisse oder halt die Platzierung oder die Entwicklung nicht so gepasst hat, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Und
ich meine, vielleicht schreibt er sich so noch fertig. Kann ja noch sein. Also über
Gerhard
Umwege,
dass wir das.
Ja, also von dem her, das ist ja noch immer möglich. Aber um nochmal auf diese Lieferingzeit, bevor wir da gleich weitergehen Richtung Alltag, um da ein paar Zahlen einfach auch zu droppen. Ich meine, er war nach 11 Runden hat er nur 8 Punkte gehabt mit dem FC Liefering. Die waren damals Vorletzter. Nur Kapfenberg war schlechter zu jenem Zeitpunkt. Es gab die höchste Liefering-Niederlage der Vereinsgeschichte mit einem 0:6 zu Hause in Grödig gegen den FC Dornbirn und schlussendlich...
Muss man mal schaffen.
Ja, das muss man mal schaffen, weil Dornbirn zu jener Zeit jetzt auch nicht der absolute Burner und schlussendlich hat man aber den Klassenerhalt geschafft. Platz 9 dennoch das zweitschlechteste Saisonergebnis der Liefering-Ära. Also auch das ist in der Trainerkarriere von Fabio Ingolic mit dabei.
Aber irgendwas muss er haben, weil sonst hätte er nicht immer sofort einen Job gekriegt. Also dieser Ruf des Talents, der schwingt, wir haben es eh schon angesprochen, mit 33 einfach noch immer mit und er hat ja dann immer nahtlos eigentlich Jobs bekommen. Von dem her, Rückschlag ja, aber dass du dann in Zürich bist und dann aus dem Vertrag in Zürich wieder rausgeholt wirst und zu Alltag geholt wirst, spricht schon für den Typen Fabio Ingolic, ganz klar. Und in Alltag hat es ja dann auch funktioniert. Da hat er ja dann auch zunächst die Klasse gehalten und dann eigentlich die Mannschaft verbessert. Trotzdem, und daran muss man sich schon auch ein bisschen festhalten, diese Punkteschnitte sind einfach nicht gut. Mhm. Hängt natürlich mit den Mannschaften auch zusammen, aber er hat noch nie so einen dominanten Fußball spielen lassen müssen, wie er es jetzt machen muss.
Das wird nämlich, glaube ich, ganz interessant, wenn man gerade so seine Alltag-Ära nochmal hernimmt. Also gerade die erste Saison hat er während der Spielzeit von Joachim Standfest übernommen, hat 23 Spiele auf der Betreuerbank von Alltag in seiner ersten Saison hingelegt und dort halt wirklich nur 3 Siege geholt. Und klar, diese Steigerung in dieser Saison, die war heftig. Ich meine, er hat Alltag auf einmal zur besten Defensive der Bundesliga gemacht und er hat ja wirklich auch Spieler weiterentwickelt. Und wenn man jetzt bedenkt, wie wichtig auch Patrick Reil für dieses Team rund um dem SC Alltag ist, hat er schon die richtigen Spieler dann auch implementiert in diesem Kader und dennoch, er hat halt noch, wie du sagst, noch nicht so diesen dominanten Fußball spielen lassen in seiner Ära. Könnte das vielleicht nicht so fitten, wie man sich das vielleicht vorstellt?
Das ist ja, also seine Spielidee ist ja nicht wirklich auf Dominanz ausgelegt. Das hat er ja auch selber schon gesagt. So, er schaut sich zunächst einmal an, was er vom Gegner erwartet. Also er steht schon für reaktiven Fußball. Und das ist ja schon Sturm unter Ilzer ähnlich gewesen. Das war auch sehr viel auf Gegenpressing, auf Umschaltmomente. Dann aber halt schon auch garniert mit spielerischer Finesse, weil du eben einen Oder Kitteschwili in der Mannschaft hast, der das einfach kann und dann in weiterer Folge halt aktuell mit Tommy Horvath einen Partner hast, der das auch kann. In Alltag war es für mich bei ihm interessant, dass er nie von seiner Idee, von seiner Überzeugung abgerückt ist. Obwohl es ihnen voll reingeregnet hat, hat der daran festgehalten, an seinen Prinzipien. Und das spricht dann schon wieder für einen Trainer. Auf der anderen Seite, wenn es nicht aufgeht, dann hast du halt auch die Nachrede, ja gut, der war halt einfach stur und hat sich nicht helfen lassen und ist dann untergegangen mit wehenden Fahnen. Ist nicht passiert. Gibt ihm recht. So.
Ja, aber es gibt immer große, also ich ziehe immer gerne große Vergleiche. Gerade Pep Guardiola sagt mir immer, der hat diesen Plan A, den zieht er durch bis zum bitteren Ende. Und wenn es dann zu Finalspiele kommt und der bleibt immer dieser Taktik treu und will gar nichts verändern, oder verändert dann zu viel, dann kommt natürlich auch die Kritik. Und ich glaube, wenn Fabio Ingolic jetzt den Klassenhalt nicht geschafft hätte mit Altach, dann hätte halt jeder gesagt, naja, du, das ist ein Trainer, der hat keinen Plan B. Der hat nur diesen Plan A und den zieht er durch. Aber du brauchst mehr Flexibilität, Variabilität in deiner Spielidee. Aber im Grunde, ich finde es ja auch gut. Ich finde ja den Fußball, den Altach unter Ingolic gespielt hat, richtig stark. Und wir haben jedes Mal in der Ansa-Konferenz jede Woche fast darüber gesprochen, wenn Altach zur Rede gekommen ist, dass die einfach rein vom Spielstil her kein Absteiger sind. Aber sie haben halt trotzdem bis zum Schluss hin zittern müssen.
Was schon auch damit zu tun hat, ich meine, jetzt haben sie in der Saison hat er die stärkste Defensive der Liga hingestellt, was eh absurd ist, dass das Altach ist. Patrick Greil hast du schon angesprochen, sehr, sehr wichtiger Faktor dort gewesen. Für seine Spielidee braucht er einen Mittelfeldspieler, der dann auch was machen kann mit der Kugel. Das war natürlich in dieser, im Abstiegskampf in der Vorsaison, hat es diesen Spieler, dieses Format einfach nicht gegeben. Den braucht er. Da war dann sehr oft auch so die Geschichte, okay, die verteidigen gut, die haben auch gute Ballgewinne, aber dann, was machen sie dann? Das war ein bisschen so das Thema. Das könnte schon jetzt, und wir müssen einfach noch sehr viel Kaffeesud lesen, weil er noch kein Pflichtspiel absolviert hat. Das gibt es eben dann erst am Donnerstag. Das könnte schon funktionieren. Die Frage ist nur in weiterer Folge, du kannst nicht immer nur reaktiv spielen als Sturm Graz. Der wird gezwungenermaßen irgendwann einmal sehr viel Ballbesitz haben. Was passiert dann? Welche Ideen hat er dann? Jetzt rein in der taktischen Ausrichtung, wenn wir jetzt über Spielsysteme sprechen, dann ist er schon sehr variabel. Da gibt es nicht so starr immer Viererkette, sondern der switcht zwischen Dreier, zwischen Viererkette, weil eben auch immer wieder sehr an den Gegner angepasst. Also das schon, aber in der Spielidee, was sie dann auch wirklich machen mit dem Ball, das wird interessant sein zu beobachten, was er dann bei Sturm umsetzen will, aus meiner Sicht.
Aber vielleicht, man kann ja das jetzt da umgedreht sehen und sagen, vielleicht hat das einem Fabio Ingolic in den letzten Jahren einfach auch gefehlt, eine so spielstarke Mannschaft, die halt immer eigentlich als Favorit da reingehen. Also schau mal, von dem her, vielleicht ist es einfach ein Perfect Match.
Ich mein, außer im Nachwuchs natürlich.
Ja, da war sehr dominant auf jeden Fall. Ich finde es sehr schön, wie es der liebe Kollege Florian Gabriel in einem Porträt vor ein paar Wochen bei 90 Minuten beschrieben hat. Fabio Ingolic gehört zu jener Trainergeneration, die nicht über Fußball philosophiert, sondern ihn erklärt. Jetzt ist er Fabio Ingolic mit 33 Jahren der jüngste Sturmtrainer der Grazer Geschichte, also der Sturmgeschichte. Wie lange darf ein 33-jähriger Trainer den Fußball in Graz erklären? Wie sehr muss er gleich abliefern zu Beginn? Schwierige Situation natürlich auch im Gegensatz zu Altach. Bist du da jetzt in anderen Tabellenregionen unterwegs? Du warst jetzt zweimal Meister. Wie lange hast du wirklich Zeit, deine Spielidee so zu implementieren, wie er halt eigentlich auch Zeit bekommen hat in Altach?
Also du hast über junge Sturmtrainer gesprochen, da fällt mir spontan Peter Hüballer ein, der damals 36 war, der hat auch den Fußball auch sehr gerne erklärt.
Ja,
und
strange erklärt, ja.
Ja, aber war auch ein Erklärbär. Ja. Also ich glaube, und schau der Sturm an, du musst Ergebnisse liefern und dann kannst du so viel erklären, wie du willst. Weil Christian Ilzer ist auch ein erklärender Trainer. Der geht gern in die Tiefe, ja, nach wie vor. Natürlich mit einer ordentlichen Portion Emotion noch dann dazu bei Ilzer. Aber ich glaube, im Vordergrund steht einmal, du musst Ergebnisse liefern und dann kannst du viel erklären, wie du willst.
Ich bin irrsinnig gespannt, wie das miteinander harmoniert. Also wenn man jetzt da gerade in die nahe Zukunft blickt, am Donnerstag, würde ich jetzt einmal meinen, dass der Kader in den letzten Wochen jetzt eher schlechter geworden ist von Sturm, weil du hast die neuen Zugänge, die halt am Donnerstag nicht spielen dürfen, um jetzt ein bisschen die Brücke Richtung Donnerstag zu schlagen, Richtung Feyenoord-Rotterdam-Match. Was kann ein Trainer denn überhaupt in 3-4 Wochen auch wirklich implementieren in einer Mannschaft?
Du hast die Neuzugänge angesprochen, also Fosso, Gazibegovic und Magashvili sind logischerweise nicht spielberechtigt, weil in der Europa League, das ist irgendwie auch, finde ich, komisch, dass du eine Wintertransferperiode hast, dann tut sich was, dann kann es natürlich sein, dass Und Sturm ist einfach in der Europa League einer der kleineren Vereine, dass ein wichtiger Spieler weggeht. Das war jetzt mit Chukwane der Fall. Da musst du natürlich nachlegen, hast aber für zwei verbleibende Spiele keine Möglichkeit, das zu tun. Aber das nur am Rande. Also das finde ich ein bisschen komisch, dass diese Nachnennfrist nicht schon früher irgendwie in Kraft tritt. Nur in völligen Ausnahmefällen mit langen Verletzungen, bla bla. Er hatte eine gesamte Vorbereitung. Natürlich, Winter ist sehr kurz mittlerweile, seit der Europa League Champions League Reform. Also allzu viel Zeit hat er nicht gehabt. Trotzdem glaube ich schon, dass du Prinzipien reinbringst, weil der muss den Spielern, dem Kader, muss er ja nicht das Fußballspielen beibringen. Das sind ja, wenn du dir die Kicker anschaust, die sind ja alle variabel, die sind ja alle, ja, wenn ich an Kitesvili denke, der muss, also der braucht nicht 2 Monate, um ein neues Spielsystem zu lernen. Mhm. Dem sagst du das und der macht das. Tommy Horvath das Gleiche. Wird die Frage sein, jetzt ist ja der Transfer zu Bristol City im Sommer durch, wie er sich jetzt verhält noch bis Sommer hin. Ich glaube, dass für Sturm einigermaßen wichtig ist, dass der noch bleibt, weil er halt einfach auf das Frühjahr gesehen dann schon noch der Mannschaft sehr viel geben kann und gerade im Zentrum halt viel Bewegung drinnen war. Aber ich glaube schon, dass du das reinbringen kannst, weil rein von der Spielanlage, von der Spielidee, sind diese Prinzipien jetzt nicht völlig anders, als es unter Säumel gewesen ist, als es unter Ilzer war.
Natürlich eher so. Also
er hat viel mehr auch gesagt, man muss Sturm neu erfinden, was ja sehr große Worte finde, aber damit hat er auch gemeint, dass er zum Beispiel in den Mannschaftsrat noch neue Stimmen dazu holt, weil der war halt jetzt schon sehr routiniert, sage ich mal, mit Stankovic, mit Kitesvili. Also da waren schon, die Routiniers drinnen und da wollte er ein bisschen einen frischen Wind reinbringen.
Glaubst du, wir sehen da am Donnerstag schon so ein neues Gesicht auf den Sturm? Ist es erkennbar, dass man sagt, okay, da hat sich jetzt wirklich was getan? Also die Wintervorbereitung ist halt echt kurz, wie du es eh schon angesprochen hast. Sie waren in Mampea, sie haben 2 Testspiele gehabt, gegen Brügge 2-2 gespielt, gegen Kopenhagen 4-4 über 120 Minuten. Also einmal komplett alles durchrotiert. Sehen wir am Donnerstag ein Sturm neu oder ist es jetzt einmal so eine, ist es ein Prozess, der jetzt einmal in Gang gesetzt worden ist und es braucht jetzt wirklich auch Wochen, Monate, um wirklich das zu erkennen?
Ich glaube, von der Grundanlage her wird sich bei Sturm nicht so wahnsinnig viel verändern. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es rein jetzt von der Energie wird es interessant sein, zu sehen, ob da jetzt durch die neue Ansprache, das ist ja immer ein großes Thema, so, ob da etwas zu sehen ist. Sturm neu, insofern werden wir auch noch nicht sehen, weil die Neuzugänge ja nicht spielberechtigt sind. Also Gazi Begovic, der ja eigentlich Sturm alt ist, der mit seiner Dynamik natürlich schon ein großer Faktor sein kann über die rechte Seite. Fosso, keine Ahnung, wissen wir noch gar nichts, kennen wir noch nichts. Aber ich würde mir wünschen, dass wir, wenn du über Sturm neu sprichst, zum Beispiel ein bisschen was von einem JP Hödl zu sehen wäre. Mhm. Weil der hat aus meiner Sicht gegen Nottingham daheim bei diesem 0-0 einfach eine riesige Talentprobe abgeliefert. Jetzt gehen wir davon aus, dass Sturm wahrscheinlich wieder mit einer Doppelsechs agieren wird. Und da wäre es schon cool, wenn da JP Hödl wieder neben Goran Stankovic auflaufen würde.
Und wer weiß, vielleicht kommt auch ein Weinhandel im Frühjahr ein bisschen mehr Einsatzzeit, wäre vielleicht auch schlecht. Also so um Transferaktien auch für die Zukunft ein bisschen mehr zu formen, denn da haben sie ja gute in der Hinterhand. Und ich finde, Hödl taugt mir total. Liga 2, wie er damals schon aufgezeigt hat, da hat man schon erkennen können, was der für Qualität da mit sich bringt. Ähnlich beim Weinhandel. Die brauchen einfach jetzt nur ein bisschen Zeit, einmal oben mitzuschnuppern, einfach mitzuspielen. Hödl tut es eh schon. Weinhandel hat man, glaube ich, noch Luft nach oben und wird ein spannender Jahresauftakt werden gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag um 18.45 Uhr, ab 18 Uhr bereits live auf Kanal Plus. Du bist in Rotterdam mit dabei. Was bekommt Sturm für einen Gegner? Ich meine, das ist ja momentan jetzt auch nicht so on fire,
Feyenoord. Ja, ein Feyenoord, das völlig in der Kiste ist. Jetzt am Wochenende 3-4 im Stadtderby gegen Sparta verloren hat. Da waren zwar 2 Traumtore von Shaquille van Persie, vom Trainersohn, mit dabei. Sohn von der Feyenoord-Legende, Robin Van der Main. Van der Main war Van Nistelrooy.
Das denken Sie mir nämlich gerade, ja. PSV-Legende, oder?
Ja, PSV, genau. Aber 6 Spiele sieglos, in der Liga 16 Punkte zurück, zwar Zweiter, in der Europa League wirklich hundsmiserabel unterwegs. Mhm. 1 Sieg aus 6 Spielen, also Feyenoord wahnsinnig weit weg vom eigenen Anspruch.
Hinter Sturm sogar.
Hinter Sturm, ja. Sturm hatte 4 Punkte. 3 Siege in 14 Spielen, also das ist ein anderes Feyenoord als das, was von Salzburg in der Vorsaison mit 3-0 besiegt wurde. Mhm. Gernot Trauner leider nicht dabei, das ist natürlich ein Wermutstropfen.
Gefühlt 50% des Kaders von Feyenoord nicht mit dabei, wenn ich mir das angeschaut habe.
In der Verteidigung wahnsinnige Verletzungssorgen. Also ein Verein stark in der Krise, noch stärker als der Sturm vermutlich war zum Jahresabschluss. Van Persie hat den Job eigentlich nur noch, weil er den Legendenstatus hat. Und wenn Sturm, also ich rechne Chancen aus für Sturm. Mhm. Ich sage, Sturm hat da wirklich die Möglichkeit zu gewinnen. Auch da, also wenn man sich das letzte Spiel eines österreichischen Teams im Dekalb anschaut, das war ein Ruhmesblatt, dieser Sieg von Salzburg in der Champions League. Aber das Stadion wird, wird definitiv auch nicht voll sein. Ja, ein bisschen schade, weil Dekalb immer großartig, auch stimmungstechnisch großartig, aber die sind gerade sehr mit sich selbst beschäftigt.
Ja, und der absolut historische Ground Up für Sturm Graz, wenn du zurückdenkst, 2000 hat man damals eigentlich das Champions League Ticket fixiert, mit dem 1-1 im Rückspiel. Hinspiel hat man in Graz, glaube ich, 2-1 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also von dem her, da kommen auch wieder ganz schöne Erinnerungen aus rot-weiß-roter Sicht hoch.
Übers 0-6 von Sturm im Dekalb.
Ja, das reden wir nicht. Generell über die ganze, die Bilanz von Sturm, glaube ich, gegen niederländische Teams in den letzten Jahren, die war also desaströs. Also gegen PSV, also wirklich komplett irre. Du kommentierst auf jeden Fall mit dem Johnny Ertl.
Genau.
Seid wieder unterwegs, also in Rotterdam. Und ganz abschließend, spielen wir noch einmal, was wäre wenn? Ich würde sogar nicht darüber sprechen, dass Sturm vielleicht noch, na doch, eigentlich will ich schon, weil das ist ja das Spiel. Was wäre wenn? Wenn Sturm gegen Feyenoord am Donnerstag gewinnen sollte, wie hoch schätzt du die Chance für die Graz ein, dass sie vielleicht doch noch überwintern und ins Playoff einziehen?
Mein Hot-Tick ist, wenn Sturm in Rotterdam gewinnt, dann gewinnen sie auch gegen Braunbergen und dann gibt es wieder erwarten, ehrlicherweise, einen österreichischen Vertreter im Europa Cup, im Europa League K.O. Playoff.
Ja, das wär genial. Also gerade versöhnlicher Abschluss dieser österreichischen Europa Cup Saison. Würde sehr, sehr feiern. Also, Feyenoord gegen Sturm am Donnerstag ab 18 Uhr live und exklusiv auf Kanal Plus. Und dir wünsche auf jeden Fall viel Spaß in Rotterdam, euch beim Zuschauen. Und am Freitag sind wir wieder zurück mit der Reaction zur Partie hier bei Europa Cup.
Schaltet's ein.